So, ich begrüße euch alle zu dieser zweiten Wahlveranstaltung heute am 11. Januar. Und ich würde gerne, bevor wir anfangen, miteinander beten. Und wenn euch das möglich ist, dann steht doch bitte dazu auf. Herr Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, dem wir gerne folgen können. Ich danke dir, dass wir mit dir zu tun haben, dass du uns herausforderst, dass du uns anspornst, dass du uns begabst. Und ich danke dir, dass wir in unserer Gesellschaft trotz allem immer noch großer Offenheit und Aufrichtigkeit über dich und auch über Belange des Lebens mit dir reden können. Und ich danke dir für diesen Tag, der das möglich macht, unterschiedlichen Zusammensetzungen zu unterschiedlichen Themen miteinander zu reden, aufeinander zu hören und dir die Ehre zu geben. Und das wünsche ich mir jetzt auch für diese Veranstaltung, für diese Einheit. Du siehst, dass wir über einen Bereich reden wollen, der manchen nicht leicht fällt. Ich möchte dich bitten, dass wir das tun in Ehrfurcht voreinander und in Ehrfurcht vor dir, dass du uns davor bewahrst, irgendwelche Klischees zu bedienen oder irgendwelche gegenüberliegende Pole zu schaffen, die so nicht zu schaffen sind. Bitte dich, dass du die Monika leitest in dem, was sie uns nachher sagt. Bitte dich für die Gespräche, die wir vorher führen. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen, der da ist, dass er mit seinen Fragen und mit seinen vielleicht auch Wünschen oder Problemen, wie auch immer, vorkommt und reicher diesen Raum verlässt, als er ihn betreten hat, weil du ihm begegnet bist. Das bitte ich zu deiner Ehre und in deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Dankeschön. Du dürft wieder Platz nehmen. So, wir haben in dieser zweiten Veranstaltung keine Musik. Das heißt, wir haben ein klein wenig mehr Zeit, uns an das Thema heranzuarbeiten. Das ja heißt, als Single zu einsam, allein in die Mission und trotzdem nicht verlassen. Ich war einigermaßen überrascht, um ehrlich zu sein, als ich meinen Fahrplan für diesen Tag bekommen habe und gelesen habe, dass ich diese Session moderieren werde. Ich bin verheiratet und habe 4 Kinder und fand das interessant. Immerhin, ich war ja auch mal Single. Also ich habe da bringe da eine gewisse Grunderfahrung mit. Die Monika sagt gerade, das kann aus Singles werden. Wenn das, schauen wir mal, was so alles werden kann. Ich hab mich gefragt, als ich zu Hause war, wer mag wohl in diese Veranstaltung kommen? Es mögen das wohl für Leute sein, die uns da gegenüber sitzen. Und ich würde das gerne so machen, dass wir, bevor der Vortrag von der Monika kommt, versuchen, ein bisschen miteinander ins Gespräch zu kommen. Der Raum ist von der Größe her dafür sehr geeignet, dass wir nicht nur euch im Sinne eines Vortrages anpredigen, sondern dass wir auch miteinander reden. Und Reden oder Kommunikation funktioniert dann immer am besten, wenn man auf Fragen auch Antworten gibt. Das heißt, seid bitte so freundlich. Und lasst mich hier nicht im Regen stehen, sondern wenn ich euch was frage, dann seid so nett und antwortet mir. Ich war schon sehr dankbar, dass ihr alle nach vorne gekommen seid, als ich euch darum bat. Das war ein gutes Zeichen. Wer von euch ist denn ledig? Könnt ihr mal per deutlichem Handzeichen? Okay, das sind eine Reihe von euch. Machen wir den Gegentest. Wer von euch ist verheiratet? Okay, darf ich mal die Verheirateten fragen, dich vielleicht, wir duzen uns einfach alle, ist das okay? Warum bist du hier?
Ich möchte die Monika Wendt mal hören.
Okay, das ist eine gute Motivation. Der junge Mann mit blauem Schal, warum bist du hier?
Das fällt mir schwer zu antworten.
Okay, dann zwinge ich dich nicht. Okay, da hinten war noch jemand, der Herr mit Bart, warum bist du hier? Okay, also was man den Singles so erzählt über das Single-Sein. Wer von denen, die Single sind, würde denn gerne heiraten? Früher oder später? Ich bin jetzt ein bisschen von der Technik hier eingeschränkt, weil ich würde gerne mit euch reden. Sagt mir doch mal, was ihr euch denn unter Ehe so vorstellt. Was strebt ihr da an? Wenn ihr denkt, ich würde gerne heiraten, was für ein Bild habt ihr davon? Wer ist denn mutig genug, den Anfang zu machen, mir mal seine Idee zu sagen? Und hilfreich ist es, wenn ihr aufsteht, dann könnt ihr euch alle gut sehen und verstehen. Ja, danke. Okay, man hat dann einen Partner, mit dem man in die gleiche Richtung zieht und gleiche Berufung lebt. Ich wiederhole das hier, ich glaube, das wird alles aufgenommen, deswegen mache ich das nochmal aufs Mikro. Was habt ihr sonst noch für Vorstellungen? Bitteschön. Okay, die Beziehung und der Kontakt, der von Gott zu uns runterkommt, auch in der Horizontalen weiterzugeben in die Beziehung und auch ein Faktor, dass Beziehungen geheilt werden können. Was sonst stellt ihr euch unter einer schönen, intakten, gut funktionierenden Ehe vor? Ja.
Einen gut funktionierenden Start.
Also Staat, also das politische System Staat mit Frau Merkel vorne dran. Genau. Genau, also eine gut funktionierende Gesellschaft, Staat mit 2 A. Wobei so ein guter Start ja auch nicht schlecht ist, gell? Wenn man das irgendwie zusammenkriegt. Ich möchte noch jemand, du, ja genau. Ja, danke schön. Wer von euch stellt sich denn Ehe vor und wünscht sich keinen Sex? Danke. Also wir haben das alle auch gedacht, sie haben sich nur nicht getraut, das zu sagen. Wer von euch kennt George Clooney? Wer von euch hat den letzten Focus gelesen? Leben Singles glücklicher? Ich will euch mal sagen, was Clooney sagt. Clooney sagt, die Ehe ist so angenehm wie eine Schamhaarentfernung mit heißem Wachs. Freunde haben mich beraten, das lieber nicht vorzulesen. Ich hab's vergessen. Er sagt, ich schätze Frauen sehr, aber das heißt nicht zwangsläufig, dass ich sie während einer langjährigen Beziehung ertragen möchte. Das hätte wahrscheinlich auch eine Frau sagen können. Hier gibt es halt nur die Zitate von George Clooney. Und er sagt noch, die ideale Frau ist eine Mischung verschiedener Frauen. Sie sollte Nicole Kidmans Lachen, die Persönlichkeit von Julia Roberts, Michelle Pfeiffers Schönheit und den Ehrgeiz von Jennifer Lopez besitzen. Wie kriegt man also, wenn man derzeit Single ist, den richtigen Partner vor die Flinte? Also, was haben wir für ein Bild? Was habt ihr für ein Bild vom Traumpartner? Gibt es das überhaupt? Als ich noch Single war, das war, ich glaube, ich war 27, als ich auf einer Veranstaltung war, und ein junger Mann sagte, er sei jetzt 27 und er muss jetzt unbedingt eine Frau finden. Und ich habe gedacht, arme Frauen auf dieser Konferenz, nehmt euch in Acht, da ist jemand auf der Jagd. Allein deshalb, weil er entschieden hat, ich muss jetzt langsam irgendwie eine Frau finden. Und ich habe ihn nicht gefragt, wie er zu diesem Ratschluss kam. Wir werden feststellen heute Morgen, dass dieses Thema eigentlich ein sehr sensibles ist. Also wer traut sich schon offen darüber zu sagen, dass ihm sexuelle Erfüllung fehlt und er deswegen einen Partner möchte? Das geht in unseren Gemeinden so gut wie gar nicht. Macht man nicht. Über Sex spricht man nicht. Singles werden oft in Familien eingeladen, nämlich dann, wenn die Familien weggehen wollen und einen Babysitter brauchen. Wenn man sie nur dazu einlädt, finde ich das ausgesprochen bedauerlich. Wie schafft man das, als verheiratete Gesellschaft Ledige zu integrieren? Wie schaffen Ledige es, Familien zu integrieren, weil die Integrationspflicht ist beider Seiten. Es sind nicht nur die einen dafür, da die anderen sich irgendwie drum zu kümmern oder wahrzunehmen. Ich möchte euch eine ganz spannende Session wünschen und zuerst stelle ich euch den Single Stefan vor. Stefan, kommst du zu mir? Das ist hier keine Brautschau oder so, gell? Ja. Solltet ihr ihn dennoch später kennenlernen wollen. Stefan, komm ein bisschen ans Mikrofon. Stell dich geschwind vor, du heißt Stefan Keune, das weiß ich schon. Wie alt bist du?
Ja, ich bin 21, ich komme vom Bodensee. Momentan bin ich dabei, im Grunde Zeit tot zu schlagen, weil ich bin im Januar aus Malawi zurückgekommen und jetzt warte ich darauf, dass ich anfangen kann zu studieren. Leider erst im Oktober.
Ich glaube, du brauchst dich nicht so zu verbiegen, das kriegt uns hier beide rein. Du warst in Malawi, was hast du da gemacht?
Zivildienst, also es lief unter Zivildienst. Ich habe unterrichtet in einem College, Informatik und Sport. Genau, und dazu gab es noch Zeit, dass ich eigene Projekte hochziehen konnte. So hatten wir zum Beispiel freitags immer Kidsfußball, wo die Kinder aus der Nachbarschaft zum College gekommen sind. Und ja, dann hatten wir eine kleine Andacht und darauf ein bisschen Fußball spielen.
Du bist ja Teil einer funktionierenden Familie. Wahrscheinlich hast du Geschwister?
Ich habe 5 Geschwister, ja.
Und wie war das für dich jetzt plötzlich so von zu Hause weg zu sein im wilden Malawi?
Es war ziemlich krass, muss ich sagen.
Was hat dir gefehlt?
Ja klar, meine Familie, meine Freunde. Malawi ist ja nun natürlich auch wirklich anders als Deutschland. Ich meine, Malawi liegt in Ostafrika und Malawi zählt zu den 7 ärmsten Ländern der Welt. Und deswegen ist das alles einfach mal komplett anders, als es hier in Deutschland ist. Also Gewohnheiten, Sitten, Gebräuche, die eben neu sind, alte Gebräuche, die man eben nicht mehr hat, wo man sich wirklich umstellen muss. Aber dann natürlich Freunde, Familie, die einem wirklich fehlen.
Wie hat denn dein Alltag in Malawi ausgesehen? Sag mal, wann ist dein Tag morgens losgegangen?
Ja, wenn die Sonne aufgegangen ist. Das war so um 6 Uhr.
Und da ging dann wahrscheinlich, bis die Sonne wieder unterging, das war auch um 6 Uhr.
Das war auch um 6 Uhr, ja. Anfangs weniger, weil meine Nachbarn hatten Fernseher. Und von daher konnte man immer mal wieder ein Video schauen. Aber nach einem Weilchen hat man dann alles durchgeschaut gehabt. Und dann war es ein bisschen weniger praktisch.
Ich war mal, da war ich auch noch Single auf einer Veranstaltung in einem Missionshaus. Und da hat eine schlaue Frau, bleib ruhig hier, das ist für dich, das ist zur Vorbereitung, eine Frage beantwortet. Es ging in der Andacht morgens darum, dass wir Christen uns an Gott allein genügen lassen sollten. Gell? Diesen Bibelvers kennt ihr wahrscheinlich alle. Und dann fragte eine Dame aus dem Kreis, heißt das oder ist das der Beleg dafür, dass Christen ledig bleiben sollen und nicht heiraten sollen? Und diese schlaue Frau, Gerlinde Scheunemann hieß sie übrigens, heißt sie immer noch, sagte damals, nein, sie deutet den Vers so, dass Leute, die nicht gelernt haben, ihre Bedürfnisse von Gott stillen zu lassen, nicht beziehungsfähig sind. Weil sie ihre Bedürfnisse, die sie als Mensch haben, immer auf ein menschliches Gegenüber übertragen und damit Beziehungen belasten, beschweren und gefährden. Wie würdest du das kommentieren?
Willst du den Vers gerade nochmal wiederholen vielleicht?
Dass wir Menschen uns an Gott allein genügen lassen sollen.
Okay, nein, das sehe ich mal gar nicht so, weil ich meine, wenn man ganz zum Anfang zurückgeht, dann haben wir da Adam und Eva. Und Gott hat ja wohl eindeutig gesehen, dass Adam sich nicht nur an ihm genügen lassen soll, sondern er hat ihm Eva dazugestellt. Und da haben wir schon mal die erste.
Und dann ging das Theater auch schon los, gell? Da war ratzfatz waren sie draußen aus dem Paradies.
Ja klar, ich glaube, dass man wirklich Erfüllung finden kann in Gott. Dass man auch ohne Ehe glücklich sein kann, aber dass man mit Ehe sicherlich. Ja, es ist mehr da, glaube ich. Wenn man nicht in der Ehe ist oder man hat keine Freundin oder so, dann fehlt halt einfach was.
Du hast eben aufgezeigt, als ich gefragt habe, wer gerne heiraten möchte. Hast du eine bestimmte Vorstellung davon, wie deine Frau sein soll?
Ja, also braune Haare. Nein, also.
Wir können das mal mit dem Ausschlussverfahren, machen. Wie muss sie sein? Ich sagte bewusst nicht, wie soll sie aussehen, sondern.
Meine Frau, ja. Ja, da gibt es dieses schöne Wort, oberflächlich, das sollte sie auf keinen Fall sein. Ja, interessant, es sollte einfach sein, ich sehe sie und nee, dass wir einfach uns verstehen, auf einer Wellenlänge schwimmen.
Gibt es Eigenschaften, von denen du sagst, das ist für mich ein absolutes Muss? Also?
Ja, sie sollte kreativ sein, auf jeden Fall. Kreativ, ein bisschen witzig, nicht zu witzig, aber.
Du meinst nicht, dass da Konkurrenz entsteht?
Ja, kreativ im Sinne von vielleicht Theater, Singen, sowas in der Richtung.
Was glaubst du, was du aufgeben musst, wenn du verheiratet bist?
Ja, mein Single-Dasein, mein. aber das bin ich gerne bereit aufzugeben. Ja, man ist wahrscheinlich. man ist eingeschränkt, klar. Man muss sich dem anderen ein bisschen anpassen. Man muss wahrscheinlich auf, ja, wenn der andere zum Beispiel was mit meinen Hobbys, ja, wenn mein Partner das nicht mag, was ich tue, dann muss man darüber reden und eventuell sogar dann das sein lassen. Also klar, man hat immer dieses, man bestimmt nicht mehr für sich alleine, sondern es gibt die andere Person, die dann auch noch gewissen Einfluss auf das eigene Leben hat.
Was ist dir denn in der Zeit in Malawi besonders schwer gefallen unter dem Aspekt, du warst alleine da?
Besonders schwer gefallen. Ja, wenn es halt einen Tag gab, gut, ich war dann ja, also gab es ab und zu mal Tage, wo es nicht so gut gelaufen ist, wo man einfach sich heimgekommen ist und hat sich gedacht, oh, ich habe keinen Bock mehr. Und wenn man jetzt jemanden zur Hand hat, jemand, mit dem man reden kann, dann sagt man das der Person und dann redet man darüber, man schüttelt sein Herz aus und man fühlt sich danach einfach besser. Da man aber allein da ist, muss man sich da Alternativen dafür suchen.
Und hast du die gefunden?
Ja, also ich würde sagen, meine Beziehung zu Gott ist auf jeden Fall dadurch gewachsen, weil man hat halt die Chance, also man steht vor der Wahl, soll ich das jetzt weiter mit mir herumtragen und das zieht mich dann immer weiter runter oder soll ich das jetzt Gott mitteilen? Und ich habe da wirklich erleben dürfen, dass das einen wieder aufgebaut hat.
Ich danke dir herzlich, Stefan. Du darfst wieder Platz nehmen. Wir stellen, ja, Quatsch, ne? Eine ganze Reihe von Wahrheiten in kurzer Version, die ich schon mal geliefert bekomme, nämlich dass Leute, die kein Partner oder keine Partnerin haben, wesentlich häufiger über die Dinge, die sie beschäftigen, mit Gott reden. Im Umkehrschluss liegt das nahe, dass die Leute, die einen Partner haben, über Dinge, die sie eigentlich mit Gott besprechen sollten, mit Partnern, also mit Menschen besprechen, hat eine interessante Auswirkung auf unsere Beziehung. Und wir hören auch, dass es offensichtlich so ist, dass man Probleme zuerst mit einem Ehepartner besprechen würde und nicht zwingend mit Freund oder Freundin. Und ich habe mich beim Zuhören gefragt, ob das für mich als Ehemann auch so stimmt, dass ich die Dinge, die mich belasten, zwingend mit meiner Frau bespreche. Und meine Antwort ist, nein, das tue ich nicht zwingend. Es gibt eine ganze Reihe von Sachen, die ich eher mit Freunden bespreche, die also eine andere Stellung, eine andere Nähe zu mir haben, als das in der Ehe der Fall wäre. Ich bin ganz gespannt auf das, was die Monika uns gleich alles liefert, um hier diese Sachen wieder auszubügeln. Ich möchte euch gerne noch die Karin vorstellen. Karin Storzinger, wir hatten schon mal das Vergnügen vor 3 Jahren. Schön, dass du dich noch mal traust. Karin, du bist bekennender Single, bist du das gerne?
Ja.
Du lebst wo?
In Japan.
Wie ist das in einer japanischen Gesellschaft? Ist das eine Single-Gesellschaft? Haben die da Platz und Raum oder ist das eher so, dass man da kulturell gesehen eher verheiratet ist?
Also, es wird immer mehr zu einer Single-Gesellschaft. Die Tendenzen sind da, aber es ist, ich denke, bei allen noch mehr wünschenswert zu heiraten. Obwohl die Scheidungsrate genauso hoch ist wie bei uns.
Du sagst, du bist gerne Single. Das heißt, verstehe ich das richtig? Ich sag's mal ein bisschen flapsig, du jammerst nicht darüber, dass du keinen Mann gekriegt hast.
Manchmal schon.
Aber das beeinflusst dein Grundgefühl jetzt nicht so, dass du denkst, ich armes kleines Würstchen, ich bin nur eine halbe Portion, weil mir der Mann fehlt.
Nee, das würde ich grundsätzlich würde ich nicht so sagen.
Was fehlt dir denn, wenn du daran denkst, alleine zu sein?
Also mir geht's da ähnlich wie dem Stefan, dass wenn... Oder ich muss so sagen, ich habe immer wieder Kurzzeitmissionare, die bei mir wohnen und die dann mit mir zusammen sind. Und da merke ich halt, man kann viel besser zusammen beten, wie allein zum Beispiel. Mhm. Oder wenn ich abends heimkomme und komme in meine Wohnung und es ist niemand da. Wie gehe ich dann um mit dem, was ich erlebt habe? Das ist für mich oft eine Frage. Und dann kann es sein, ich mache das Fernseher an und ziehe mir was rein, was mir vielleicht gar nicht so gut tut, zum Beispiel. Oder was für mich auch in letzter Zeit immer wieder so eine Frage ist, wenn ich allein bin und auch allein wohne und ich bin dann unterwegs und mir passiert was, dann bin ich allein. Oder wenn mir in der Wohnung was passiert, da ist niemand da, der jetzt nach mir guckt. Oder wenn ich mal krank bin, ich muss immer selber Initiative ergreifen und jemanden anrufen. Da ist niemand da, der jetzt natürlicherweise
Gibt es so ein bisschen so das Empfinden? Oder empfindest du das so, dass du denkst, Familie ist das Standardmodell und meine Art zu leben ist eine nicht genormte Abweichung davon, weil es wäre richtig zu heiraten und Familie zu haben? Nimmst du das für dich so wahr?
Also richtig ist für mich ein bisschen ein schwieriger Begriff da. Aber ich würde schon sagen, ja, ich habe es ja vorhin auch gesagt, der Staat, weil ich einfach denke, was wird unsere Gesellschaft ohne Kinder? Und was wird unsere Gesellschaft ohne Kinder, die in guten, glücklichen Elternhäusern aufwachsen? Und da denke ich schon, das ist jetzt was mir verschlossen bleibt. Also wo ich eine Aufgabe, für die ich eigentlich geschaffen bin, rein auch vom Körperlichen her, dass ich die jetzt nicht wahrnehme.
Also du bist als Frau geschaffen, Mutter zu sein, Kinder zu gebären. Welchen Konflikt würde denn, wenn diese These so stimmen würde, welchen Konflikt bringt die mit für Frauen, die keine Kinder bekommen können?
Also ich habe mich damit auseinandersetzen müssen. Einfach mit dem, wenn ich andere Familien sehe, die Kinder haben, meine Schwester hat Kinder, und da einfach zu sehen, das ist für mich jetzt halt nicht da, das ist für mich nicht drin. Das ist das eine. Und dann war ich auch mal bei einem Psychiater. Ich habe eine Kur beantragt, ich war sehr müde, habe eine Kur beantragt, war noch zu jung damals, war erst 30 und da hieß es, man muss zum Psychiater, und der Psychiater, der hat mich dann angehört und das Fazit der ganzen Sache für ihn war, du hast noch keinen Sex gehabt, deshalb kann es gar nicht sein, dass du glücklich bist. Also das hat mich damals schockiert und ich war froh, dass ich das einordnen konnte und sagen konnte, gut, der hat Freud studiert und da ist er drauf abgefahren. Aber also das ist, denke ich, auch ein Bereich, der unerfüllt bleibt und wo man einfach dann auch schauen muss, wie man den auf einer anderen Ebene dann ausleben kann.
Wenn du die Familien um dich herum anschaust, du hast gerade von deiner Schwester erzählt, aber auch vielleicht Familien in Japan, gibt es da eine Familie, von der du sagen würdest, die ist in der Art, wie sie leben, für mich so beispielhaft und so vorbildlich, dass ich auch gerne so ein Modell leben würde? Und wenn das so ist, sag uns doch bitte, was die Kriterien dafür sind.
Nein.
Gibt es keine. Findest du es einfach, deinen Tag zu planen? Als ich so meine theologische Karriere begonnen habe, nach der Bibelschulausbildung, habe ich in der Gemeinde gearbeitet als Jugendreferent und war Single und hatte eigentlich 24 Stunden am Tag Zeit für die Kids. Die sind morgens und abends und nachts und wann immer die wollten, waren die da. Findest du das leicht, dich abzugrenzen und für dich Privatsphäre zu schaffen? Das ist als Familie fast leichter, würde ich mal sagen, weil man einen gewissen äußeren Druck und einen gewissen äußeren Zwang hat. Da kann ich sagen, ich muss jetzt heim auf meine Kinder aufpassen oder irgendwas. Kann man als Single eigentlich nicht. Wie gelingt dir das? Ist das?
Je älter ich werde, umso besser gelingt mir das. Also das war früher viel schwieriger. Jetzt bin ich in einem Alter, wo es mir nicht mehr so drauf ankommt, was die anderen Leute denken.
Okay, ich hätte jetzt als nächstes gefragt, warum war es denn früher schwieriger? Du sagst, was die Leute denken, waren das dann die, die Zeit mit dir haben wollten, wo du gedacht hast, ich kann jetzt nicht sagen, ich brauche Zeit für mich alleine, oder?
Das war ein großer Teil, dass ich einfach auch, ich denke, früher mich selber auch vernachlässigt habe und gedacht habe, es ist vor Gott auch besser, dass ich mich jetzt ganz hergebe und dass alle zu jeder Zeit immer kommen dürfen.
Also sagst du damit, dass wir Christen in unseren Köpfen auch Vorstellungen und Ideen davon haben, wie man Leben gestaltet, die nicht unbedingt von der Bibel inspiriert sind, aber von Gesellschaft und von Umfeld?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Mhm. Wie wehren wir uns dagegen? Ich muss jetzt gleich mal niesen. Entschuldigung.
Also zum einen denke ich, da ist einfach geistliches Leben ganz arg wichtig, denke ich, dass ich selber weiß und mich selber auch informiere, was eigentlich Gott will. Also, dass ich nicht nur von dem meine Informationen nehme, was ich gelebt sehe, sondern dass ich selber auch mich da jetzt an der Bibel zum Beispiel orientiere.
Wenn du jetzt noch zum Abschluss definieren solltest, was ist dein Wunsch in dieser speziellen Thematik Single sein für die nächsten 5 Jahre? Was möchtest du gerne, dass passiert oder dass du erlebst?
Als Single. Also für mich ist im Moment jetzt gerade eine ganz große Frage meine Eltern, die sehr alt sind. Und da kann ich jetzt als Single zum Beispiel dann auch eher sagen, doch, ich komme jetzt heim und pflege meine Eltern. Das ist eine Frage, die mich sehr beschäftigt im Moment. Ansonsten, was ich mir wünsche für die nächsten 5 Jahre, also wenn es wieder nach Japan geht, was ich sehr hoffe, oder ich bin jetzt auch wieder auf dem Weg nach Japan, ich werde im Februar hoffentlich wieder ausreisen. Was für mich so der Wunsch ist, ist, dass ich jungen Missionaren einfach auch zur Seite stehen kann. Und was ich gern auch möchte, ich möchte eigentlich gern mehr noch das Leben genießen.
Ich danke dir herzlich für deine Offenheit, Karin. Vielen Dank. Wir hören natürlich in all den Gesprächen, dass es eine unglaublich breite Palette von Empfindungen gibt zu diesem Thema, unglaublich breite Palette dessen, was man für gut, für angemessen, für normal hält. Wir entdecken, dass Gesellschaft um uns herum einen Beitrag leistet, verheiratete Gesellschaft einen Beitrag leistet, wie Singles sich fühlen, auch Singles selbst einen Beitrag dazu leisten, wie andere Singles sich fühlen. Das Thema Freiheit war eine Frage. Das Thema Alleinsein, das Thema nicht erfüllte Sexualität. Ganz spannender Bereich. Wichtig, am Ende bleibt für mich immer noch die Aussage, man ist als Single nicht nur halb so viel wert wie als Ehepaar, sondern man ist komplette Persönlichkeit vor Gott mit Berufung, mit Lebensverantwortung, die es zu gestalten gilt. Und wie das funktionieren kann, das wird uns jetzt die Monika sagen. Hoffe ich jedenfalls. Monika, bitte. Ich würde dich gern auch noch kurz vorstellen oder kurz fragen, wer du bist. Du bist die Monika Mensch, du arbeitest für die DMG und ich weiß, dass du mit den Kandidaten zu tun hast in eurem Missionswerk. Was bist du von Beruf, Monika?
Ich bin Gemeindediakonin.
Und hast als solche auch gearbeitet?
Genau, ich war 5 Jahre in der Kinder-, Jugend-, Frauenarbeit.
Bist du, bevor du in dem auf dem Buchenauer Hof arbeitest oder angefangen hast, warst du davor mit der DMG oder einem anderen Werk auch im Einsatz im Ausland?
Genau, ich war 7 Jahre in Westafrika, in Benin und habe das also alles so mal miterlebt, wie das ist, als Single doch zu sein.
Gibt es bei euch mehr Bewerber, die alleine sind oder mehr Familien?
Ist fast halbe halbe. Ich würde sagen, tendenziell ein paar mehr Familien inzwischen. Das hat sich in den letzten Jahren verändert. Früher waren es mehr Singles. Ich würde sagen, so 70% Singles. Inzwischen sind es also knapp unter 50.
Alles klar. Monika, ich wünsche dir eine glückliche und ruhige Hand, uns das zu sagen, was zu sagen ist.
Gott mit dir. Ja, mitunter waren es wirklich ganz merkwürdige Gestalten, die da so vor mir standen, meistens etwas altmodisch gekleidet, sehr bieder, die von irgendwelchen exotischen Ländern berichtet haben, so von Kannibalen oder naja, zumindest abgelegenen Buschdörfern, wo sie gearbeitet hatten. Meistens waren es ledige Frauen, die eben von ihrem Missionseinsatz berichtet haben und meistens waren es eben auch Singlefrauen. Auf der einen Seite habe ich diese Frauen bewundert über das, was sie erlebt haben. Und auf der anderen Seite fand ich es unheimlich abstoßend. Ich hatte so meinen Traum vom Leben. Ein Mann, ein paar Kinder, wir bauen ein Haus, wir bauen ein Orchester zusammen. Wir erleben was gemeinsam. Ich gehe aus mit Freunden, gehe meinen Hobbys nach, habe mein gemütliches Leben hier in Deutschland. Naja, so eine kleine Ausrede hatte man da noch. Wenn ich mit 30 noch nicht verheiratet bin, dann gehe ich in die Mission. Ratet mal, wann ich in die Mission gegangen bin. Ich war 30. Es war dann aber nicht der Grund, weshalb ich in die Mission gegangen bin. Aber so in meinen jüngeren Jahren war mein Bild von Mission, das ist was für die übrig gebliebenen. Die, die es in Deutschland eben so nichts mehr gebracht haben, die gehen jetzt aufs Missionsfeld. Oder Missionare, das ist so eine ganz besondere Spezies von Leuten, die brauchen keine Männer. Die sind so wie Diakonissen oder Priester. Die haben einfach die Berufung von Gott gekriegt. Und die wissen es von heute auf morgen. Ich bin Single, ich gehe in die Mission. Und die haben von dem Tag an kein Problem mehr damit. Ich glaube, das wissen wir alle, so ist es nicht. Die meisten von uns hier sind Singles. Und ich möchte euch einfach mal gratulieren. Ihr liegt voll im Trend. Inzwischen ist jeder zweite oder dritte Haushalt hier in Deutschland ist ein Single-Haushalt. Also ihr seid voll mittendrin. Und trotzdem würde ich sagen, dass, wir hatten ja vorhin mal die Zahlen genannt, dass 99,5% aller Singles damit rechnen, dass sie irgendwann heiraten. Dass sie zumindest ihren Single-Stand nicht bis zu ihrem Lebensende beibehalten. Und da beschäftigen uns doch jetzt viel mehr diese Fragen, oder plagen uns vielleicht auch diese Fragen. Kann ich es eigentlich wagen, als Single in die Mission zu gehen? Pack ich das eigentlich? Bin ich den Herausforderungen überhaupt gewachsen? Das sind all die Planungen im Vorfeld, die administrativen Dinge, die erledigt werden müssen. Man ist im Einsatzland und da soll ich mich plötzlich zurechtfinden, soll auf dem Bazar handeln, soll da und jenes einkaufen. Komme ich mit meinen Sprachkenntnissen zurecht? Wäre es da nicht einfach viel besser, wenn ich jemand hätte, der mir unter die Arme greift, der mich ein bisschen unterstützt? Oder werde ich nicht irgendwann völlig allein und isoliert auf einer Station leben oder in einer Wohnung? Entwickle mich vielleicht zu so einer alten Schrulle oder ich weiß gar nicht, wie das für die Männer heißt. Also zu irgendeinem, das gibt's bei Männern nicht. Ich entwickle mich zu irgendeinem ganz kuriosen Typ, der dann sowieso nie mehr die Möglichkeit hat, überhaupt noch zu heiraten. Wenn ich jetzt in die Mission gehe, habe ich dann überhaupt noch eine Chance zu heiraten? Gibt's da überhaupt noch Männer und Frauen? Oder wie komme ich in einer Kultur zurecht, in der das Verheiratetsein das Normale ist? Wenn ihr solche Fragen habt, dann möchte ich euch gratulieren. Super, wenn ihr solche Fragen habt und euch mit diesen Fragen auseinandersetzt. Aber woher kommen jetzt eigentlich diese Ängste? Wodurch werden sie noch geschürt? Detlef hat es gerade schon angedeutet. In Deutschland werden Singles oft nicht als vollwertige Personen anerkannt. Auch in christlichen Gemeinden. Als ich unterwegs war in Gemeinden, da gucken mich die Leute manchmal an und sagten, dass du noch keinen Mann gefunden hast, siehst du eigentlich ganz normal aus. Naja, du kriegst auch noch einen ab. Oder wenn sie es ganz fromm gesagt haben, du, wir beten für dich. Und eines Tages wird der Herr dir die richtige Person schenken. Und dann wirst du sehen, dann wirst du glücklich sein. Dann wird dein Leben vollkommen und perfekt sein. Ich werde bedauert, weil mir anscheinend etwas ganz Wichtiges und Entscheidendes im Leben fehlt. Und manchmal dachte ich, noch gar nicht gemerkt, dass ich jetzt unglücklich bin oder dass mir so vieles fehlen würde. Aber die Ehe wird oft als das erstrebenswerte Ziel betrachtet. Und dann heißt es automatisch, Single sein bedeutet ein unerfülltes Leben zu haben. Wenn ich das Leben so betrachte, auch das Single sein, dann wird es immer mit negativen Gefühlen behaftet sein. Dann bedeutet Single sein Einsamkeit, Kälte, Verbitterung, Unzufriedenheit. Während meinen 7 Jahren, die ich in Afrika war, haben mich die Afrikaner eben oft auch gefragt, du bist Single? Hast du nicht noch einen Mann in Deutschland? Und wenn ich ihnen dann gesagt habe, nein, ich bin Single, ich bin nicht verheiratet, dann guckten die mich an, das pure Entsetzen schaute aus ihren Augen. Und dann war so der Gedanke, ja, hat denn keiner für dich gesorgt? Hat dein Vater sich nicht darum gekümmert, dass du einen Unterhalt hast, dass sich jemand um dich kümmert? In Afrika und in vielen anderen Kulturen, da ist Ehe ja nicht, dass ich mir einen Partner suche, sondern da wird mir ein Partner geschenkt. Da machen die Eltern Verhandlungen, da wird nach jemand gesucht, der gut in die Familie hineinpasst, der einen guten Brautpreis bezahlt, damit alles in Ordnung ist. Ich möchte deswegen ganz am Anfang nochmal in den Raum stellen und das unterstreichen, was Detlef gesagt hat. Als Single habe ich ein vollständiges Leben, nicht nur ein halbes Leben. Ich bin nicht nur ein halber Mensch, ich bin ein ganzer Mensch vor Gott. Und nicht erst eine Partnerschaft macht mein Leben zu einem vollwertigen Leben. Die Frage ist nur, welche Einstellung habe ich jetzt zu meinem Single-Sein? Und was mache ich draus? Welche Chancen nutze ich, die ich als Single habe? Und Gott sagt zu mir, Monika, oder ich könnte jetzt euren Namen einsetzen, du bist unendlich wertvoll in meinen Augen. Und ich habe dir Gaben geschenkt, die du für mich einsetzen kannst. Du darfst mitbauen an meinem Reich. Und ich möchte, dass du Erfahrungen mit mir sammelst. Jetzt kennen wir das aber alle von uns. Wir machen so unsere eigenen Pläne. Wie soll mein Leben aussehen? Was brauche ich, damit mein Leben gelingt? Damit es sinnvoll ist? Und dann legen wir Gott so einen Bedingungskatalog vor. Herr, hier hast du mein Leben. Ich gehe in die Mission. Und so als kleine Bestätigung, jetzt schick mir doch den richtigen Ehepartner dazu. Und dann wäre es doch eigentlich noch ganz toll, wenn du uns am gleichen Tag mit dem gleichen Berufungsvers berufen würdest. Wenn wir beide so wissen, jawohl, das ist der Vers, mit dem hast du uns gerufen. Und noch besser wär's, wenn wir beide genau wüssten, in dieses Einsatzland, in diese Stadt, werden wir gehen, um dort für dich zu arbeiten. Herr, aber über allem, ich sag dir, ich stell mich dir ganz zur Verfügung. Leute, haben wir da nicht oft ein viel zu kleines Bild von Gott? Es ist doch, als ob wir ihm nachhelfen müssten, damit unser Leben gelingt. Und dabei hat er viel, viel Größeres vor. Riskieren wir doch mal so diesen Schritt. Den Schritt über die Linie oder den Schritt aus dem Boot raus, so wie der Petrus. Der Petrus hat auch erst gemerkt, als er aus dem Boot rausging, dass das Wasser ihn getragen hat. Jesus hätte ihm vorher einen Vortrag halten können und sagen, Petrus, hab keine Angst, das funktioniert alles. Und der Petrus hätte schön nicken können und sagen, jawohl, das funktioniert. Wenn der im Boot sitzen geblieben wäre, hätte er es nie ganz persönlich erfahren, dass Gott ihn durchträgt. Dass das Wasser ihn hält. Dass er Erfahrungen machen kann mit Jesus. Und so ist es mit uns. Erst wenn wir uns da mal rauswagen, dann merken wir auch, was für einen tollen, genialen, perfekten Plan Jesus für unser Leben hat. Also, nicht wenn wir in unserem Sicherheitsmodus sind und bleiben, werden wir Erfahrungen mit Jesus machen, sondern wenn wir es mal wagen. Und bei Gott sind alle Dinge möglich. Trauen wir ihm doch mal was zu. Ich möchte ein Beispiel dazu nennen. Bevor ich vor 15 Jahren zur DMG ging, da musste man noch so eine Englischsprachprüfung ablegen. Und dafür flog ich jetzt für einige Monate nach England. Ich war in Heathrow am Flughafen und bin von dort zu der Busstation gegangen. Und als ich da so stand, da sah ich in der Reihe eine Person, die mir irgendwie bekannt vorkam. Ich ging auf diese Person zu und wir stellten fest, dass ich Kathleen bei einem der Infowochenenden bei der DMG kennengelernt hatte. Und die Kathleen, die war zunächst ganz sprachlos und sagte, du, Gott ist genial. Ich hatte die Auflage von der DMG bekommen, ich sollte nach England gehen, um einen Sprachkurs zu besuchen. Sie kam aus Sachsen, ist in der Ex-DDR aufgewachsen. Und da wisst ihr, die konnten super sächsisch reden und noch ein bisschen Russisch, aber da waren keine Englischkenntnisse da. Und dann schrieb sie an die DMG und sagte, ich weiß gar nicht, wie ich nach England kommen soll. Habt ihr nicht irgendjemand, mit dem ich zusammen einen Sprachkurs machen kann, der mich begleiten kann, der mir da hilft, weil mit Sächsisch und Russisch komme ich in London wohl nicht zurecht. Und die DMG sagte, wir wissen jetzt von niemand, mach den Kurs einfach, das klappt schon, du kommst da irgendwie hin. Die Kathleen hatte gebetet und gebetet, hat erst noch überlegt, soll sie den Missionseinsatz überhaupt machen, ist dann nach England gegangen und da stand sie in Heathrow am Flughafen und dachte, oh, warum lässt Gott mich jetzt einfach so hängen? Warum lässt er mich jetzt, ja, schickt er mir nicht irgendjemand an die Seite? Und da treffen wir uns in Heathrow und konnten dann den Weg mit dem Bus und mit dem Taxi nach Bournemouth an die Südküste gemeinsam machen. Kathleen hätte diese Erfahrung nie gemacht, wenn sie sich nicht darauf eingelassen hätte, dass Gott Großes vorhat und dass er sie mit Dingen überraschen kann. Und wenn euch irgend so ein Missionseinsatz manches viel zu großartig erscheint, das packe ich gar nicht. Hey, lasst euch drauf ein. Und Gott lässt euch nicht im Stich. Er wird euch beschenken und tut plötzlich Türen auf. Ihr trefft Menschen, die euch weiterhelfen können. Probiert's aus. Die Jahreslosung für dieses Jahr, was bei den Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Vorhin wurde schon öfters der Vers erwähnt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Und das beziehen wir so ganz schnell, klar, Gott will, dass alle Menschen heiraten. Das steht aber nicht in dem Vers, dass alle Menschen heiraten sollen, sondern ich möchte es einfach mal so ausdrücken, wie das Martin Buber auch gemacht hat. Der Mensch ist auf ein Du hin angelegt. Jeder von uns braucht ein Gegenüber. Wir brauchen Gemeinschaft, wir brauchen uns. Auch in der Bibel stehen ganz viele Verse, wo es ums Zusammenarbeiten, ums Zusammenleben geht. Wir brauchen Ermutigung, Zuspruch, Unterstützung, Hilfe, Korrektur, Ermahnung. Und dafür gibt's unter anderem die Ehe. Aber fragt mal Eheleute, wie viel Unterstützung, Ermutigung sie sich gegenseitig geben, wie viel Korrektur. Das ist nicht immer so. Und jedem Ehepartner würde ich auch raten, habt noch eine andere Freundin, einen anderen Freund, mit dem ihr Dinge besprecht. Und viele sagen jetzt, gut, der Single, der ist eben allein und deswegen muss der einsam sein. Und es sind zwei ganz unterschiedliche Begriffe, Alleinsein und Einsamkeit. Und Single sein kann ich nicht einfach mit Einsamkeit gleichsetzen. Manche von euch kennen vielleicht den Film Kevin allein zu Haus. Kevin, der soll mit seiner großen Familie in den Weihnachtsurlaub nach Paris fliegen. Kurz vor der Abreise kommt es zum großen Familienstreit und der Kevin wird jetzt ganz einfach auf den Speicher verbannt. Der muss dort bleiben, die Nacht dort verbringen und am nächsten Morgen, der Wecker klingelt nicht, die ganze Familie ist in Hektik und in dieser großen Hektik vergessen sie den kleinen Kevin, der immer noch oben auf dem Speicher ist. Die Familie mit vielen Kindern fliegt nach Paris und als sie dort angekommen sind, merken sie plötzlich, wir haben ja einen von denen vergessen. Kevin merkt es natürlich auch irgendwann, dass er jetzt alleine zurückgelassen ist. Und das Leben, das Haus, das sonst mit viel Leben gefüllt ist, ist menschenleer, ist niemand da zum Streiten, um jemand lieb zu haben. Und zunächst fühlt er sich mal ganz einsam, alleingelassen. Aber der Kevin, der macht das Beste draus. Der hat nämlich jetzt plötzlich ein ganz neues Ziel. Und zwar merkt er, dass da zwei Einbrecher sind, die es auf das Haus abgesehen haben. Und mit zahllosen Tricks versucht er jetzt, das Haus, in dem er wohnt, zu sichern, damit die beiden Einbrecher da nicht reinkommen. Er schafft es sogar mit einem Nachbarn, der als sehr kurios, einsam, merkwürdig verschrien ist, Kontakt aufzunehmen, der ihm dann hilft, das Haus zu sichern vor den Einbrechern. Und ich dachte, da kommt es eigentlich ganz toll raus. Der Kevin ist alleine, aber er ist nicht einsam. Er hat nämlich ein Projekt vor Augen, ein Ziel, an dem er arbeitet und das seine ganze Aufmerksamkeit erfordert. Und da fühlt er sich gar nicht einsam. Er schafft es sogar, diesen merkwürdigen, einsamen Menschen mit einzubinden, Kontakt mit ihm aufzunehmen und ihn herauszuholen aus seiner Einsamkeit. Ja, Einsamkeit, Alleinsein kann ein Problem für Missionare sein. Aber ich möchte es einfach mal hier erwähnen. Es wurde mal eine Umfrage gemacht unter Missionaren. Und da stellte sich heraus, dass die Einsamkeit nicht nur Single-Missionare betrifft, sondern auch verheiratete Missionare. Und jetzt ist die Frage, was mache ich mit meiner Einsamkeit? Macht sie mich unglücklich? Drehe ich mich nur noch um mich selbst? Bemitleide ich mich selbst und sage, ach, ich armes Hühnchen, bin ja so ganz alleine? Oder nutze ich die Chance, die drin liegt? Was ist das Gegenteil von Selbstmitleid? Ich würde mal sagen, Dankbarkeit. Dankbarkeit für Gottes Gegenwart, für seine Liebe. Ulla Scheible hat mal gesagt, Dankbarkeit ist wie Brausepulver. Durchs Danken bekommt unser Leben Farbe und fängt an zu sprudeln. Bin ich jetzt in Selbstmitleid versunken? Ach, geht doch nichts. Oder bin ich dankbar für die Möglichkeiten, die Gott mir gibt? Und es kommt Farbe in mein Leben, es wird sprudelnd. Und andere sagen, wow, so eine tolle Person, mit der möchte ich auch mal Kontakt aufnehmen. Gott begegnet uns gerade im Alleinesein. Es vorhin schon. Gerade wenn ich viele Freunde um mich herum habe, bespreche ich Dinge mit anderen Menschen und Gott ist mir gar nicht so wichtig. Und wisst ihr, unsere unerfüllten Wünsche, glaube ich, sind manchmal viel wichtiger für unser Leben als erfüllte Wünsche. Unerfüllte Wünsche, die helfen uns, ein Ziel vor Augen zu haben, aktiv zu werden, etwas zu erarbeiten, dran zu bleiben. Und wenn wir plötzlich beschenkt sind und alles haben, denkt man, boah, was gibt's jetzt noch zu erreichen? Dass man irgendwie so in sich zufrieden, abgeschlossen und wird dann doch wieder unzufrieden. Aber in den unerfüllten Wünschen liegt unsere Chance. Da können wir weitermachen. Ein Buch, das mich unheimlich beeinflusst hat, ist das Buch »Ein Mensch wagt zu lieben«. Florence Elshorn, eine englische Missionarin, ist nach Uganda ausgereist. Dort kommt sie auf eine Missionsstation, auf der eine ältere Missionarin ist. Und die hat schon so viel Erfahrung, nimmt sich gar nicht so viel Zeit für die junge Florence und sagt nur, guck, hier ist dein Zimmer und jetzt lern mal die Sprache. Und wenn du gut genug bist, dann kannst du hier bei uns mit an der Schule unterrichten. Vor der Florence waren mindestens schon 8 oder 10 andere junge Missionarinnen, von denen es keine länger als ein Jahr ausgehalten hat. Weil sie sich einsam gefühlt hatten. Die fühlten sich nicht verstanden von der älteren Missionarin, die einfach so beschäftigt war, ihrer Arbeit nachgegangen ist und diese junge Missionarin im Stich überlassen hat. Die Florence hat es einige Monate ausgehalten und irgendwann sagte sie, nein, Schluss, ich packe meine Koffer, ich gehe heim. Sie saß eines Tages auf der Terrasse, hat vor sich hingeschluchzt und überlegt, wann sie zurückreisen möchte. Und plötzlich, als sie da so Tränen versunken war, da kommt die afrikanische Schulleiterin auf sie zu und sagte zu ihr, ich lebe jetzt schon seit 15 Jahren auf dieser Station. Eine nach der anderen habe ich kommen und gehen gesehen. Und jede von euch hat mir dasselbe erzählt, nämlich, dass ihr gekommen seid, um uns den Heiland, den Retter der Welt zu bringen. Aber bis heute habe ich noch nicht gesehen, dass er die Rettung für euch gebracht hätte. Und dieser Satz, der saß bei der Florence. Und sie wusste plötzlich, hey, es geht hier gar nicht um mich. Ich möchte mich nicht immer nur um mich selber drehen, mich selber bemitleiden, sondern Gott verlangt es von mir, auch meine Feinde zu lieben. Und die Florence hat von da an jeden Tag 1. Korinther 13, jeden Tag laut gelesen, laut gebetet. Und sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihre Anleiterin, diese ältere Missionarin, wirklich lieb zu haben. Und von dem Tag an hat sich die Beziehung verändert. Die Florence hat gemerkt, wo sie das Leben dieser anderen Mitmissionarin schwer gemacht hat. Und so hat sich ganz vieles in ihrer Beziehung verändert. Einsamkeit. Einsamkeit, jemand hat gesagt, wenn man sich einsam fühlt, liegt es daran, dass man Mauern anstatt Brücken baut. Also es liegt an mir, baue ich Mauern oder baue ich Brücken zu anderen Leuten? Heimatlosigkeit ist auch so eine Sache, mit der man vielleicht zu schaffen hat, wenn man im Einsatzland ist. Ich war schon etliche Jahre in Benin und hatte so den Eindruck, ich bin dort angekommen, ich bin dort zu Hause. Hatte intensive Freundschaften zu Afrikanern, Leute, mit denen ich oft mehr teilen konnte als mit meinen Mitmissionaren. Wir haben zusammen gebetet. Ich habe es fertiggebracht, dass die Kinder auf meinem Rücken schon eingeschlafen sind und hatte wirklich den Eindruck, jawohl, hier in Benin ist mein Zuhause. Bis ich dann eine Taxifahrt gemacht habe, dort gibt es so öffentliche Buschtaxis. Ich saß mit einer Freundin drin, wir sind zu der nächstgrößeren Stadt gefahren, 130 Kilometer. Und ich hatte mich auf dem ganzen Weg so gewundert, warum schauen uns die Leute so merkwürdig an? Überall wird gegafft. Ich konnte es mir nicht erklären, es war eigentlich ganz normal. Taxis, normale PKWs mit 9 Personen besetzt. In der Vorderreihe saßen 3 oder 4 Leute auf dem Kühler. Da waren die Hühner festgebunden, der Kofferraum offen, abgefahrene Reifen. Warum gucken die Leute so merkwürdig auf dieses Taxi? Schließlich mussten wir anhalten, an einer Polizeikontrollstelle, an jeder größeren Ortschaft war das der Fall. Und in 0,nix war unser Taxi umrundet von etwa 30 Personen. Und in einem Sprechchor ging es dann los. Jovo, jovo, bonsoir, ça va bien, merci. Das hieß so viel wie, weiser, weiser, guten Tag, wie geht's dir? Danke, gut. Die hatten nur mich gesehen als Weise. Ich selber hatte mich gar nicht mehr als Weise wahrgenommen. Aber ich hatte dann plötzlich gemerkt, Mann, ich bin hier nicht zu Hause. Ich werde immer auffallen. Meine Hautfarbe verrät mich. Meine Art, mich zu bewegen, zu denken, etwas zu tun, wird mich immer unterscheiden. Und ich werde nie, gar nie in meinem Leben zu einem Beniner werden. Und egal, wo wir einen Einsatz machen, wir werden uns nie völlig integrieren können. Wir können uns so anziehen, wir können so kochen wie die Leute, aber wir werden uns immer unterscheiden. Heimatlos. Und genau das Gleiche erlebte ich, als ich zurückkam nach Deutschland. Von Benin war ich es gewohnt, Man macht Besuche, man geht einfach zu den Leuten hin. Die Frauen arbeiten einfach weiter. Man wird mit einbezogen, man ist Teil der Kultur. Als ich nach Deutschland kam und einfach so bei den Leuten reingeschneit bin, nicht bei den ganz engen Freunden, aber Leuten, die man einfach so kannte, das macht man nicht in Deutschland. Ich musste immer zum Telefonhörer greifen. Es dauerte ewig, bis man einen Termin ausgemacht hatte. Der wurde dann dreimal verschoben. Und wenn man irgendwo hinkam, da wurde immer alles schön und feierlich gerichtet. Und ich wollte doch einfach nur die Leute sehen, ein Teil davon sein. Ich merkte, wie ich mich selber verändert hatte. Die Leute hatten sich verändert, oder vielleicht waren sie ja schon immer so. Ich war auch in Deutschland nicht mehr zu Hause. Heimatlosigkeit ist etwas, was man vielleicht so empfindet. Und vielleicht als Single noch mehr. Wenn ich als Familie ausreise, dann bewahre ich mir vielleicht noch ein Stück mehr von meiner Kultur. Ich versuche, meine Kinder natürlich auch in der deutschen Kultur aufzuziehen, behalte bestimmte Rituale wie Weihnachten oder sonst was bei. Als Single hat man vielleicht noch mehr das Ideal. Ich möchte mich ganz integrieren, ich möchte ganz so leben wie die Leute dort und habe dann nichts Deutsches mehr. Aber wir werden uns verändern. Wir werden nirgends mehr richtig zu Hause sein. Aber das Gleiche ist auch eine Chance. Ich lerne andere Lebens- und Verhaltensweisen kennen. Ich kann mich in verschiedenen Kulturen bewegen. Ich kann mich in verschiedenen Situationen wohlfühlen. Eine ganz tolle Chance. Es hat mal jemand gesagt, ihr werdet zu 150% Menschen. 75% in der Gastkultur, in der ich lebe. Und so 75% bin und bleibe ich Deutsche oder je nachdem, was für einen Hintergrund ich habe. Meine Freizeitgestaltung wird vielleicht auch ein bisschen schwierig sein. Wenn ihr je nachdem, wo ihr wohnt, bei uns war das dort, wir haben ziemlich nah am Äquator gewohnt, morgens um 6 wird's hell, da geht der Tag los, abends um 6 wird's dunkel und wir konnten einfach nicht mehr weg. Es war zu gefährlich, wir durften nicht mehr wegfahren, Straßenbeleuchtung gab es einfach nicht. Und so sind wir dann an einem Abend mit unserer Petroleumfunzel oder Taschenlampe zu einem Nachbar auf der rechten Seite gegangen, haben den besucht, am nächsten Abend bis zum Nachbarn auf der linken Seite gegangen, hast den besucht. Am dritten Abend kam dann der rechte Nachbar und hat uns besucht. Es war einfach wenig Abwechslung. Und wo sollten wir hingehen? Es gab kein Kino, keine Pizzeria oder sonst irgendwas. Aber es lag auch eine ganz tolle Chance drin. Ich habe nämlich Leute intensiver kennengelernt. Wir haben viel mehr Zeit miteinander verbracht, mit denselben Leuten. Ich hatte Zeit, Bücher zu lesen, mich mit Themen zu beschäftigen, Themen mit anderen Leuten zu diskutieren, wo wir hier in Deutschland oft gar keine Zeit mehr für haben. Wir sind doch alle so aktiv und rennen hier und dort rum. Frust und Lust des Single-Seins. Frust, wir haben es vorhin schon angesprochen, auch unsere Sexualität. Für uns als Christen natürlich kein Thema, haben wir natürlich auch keine Probleme mit. Wir wissen, dass es existiert. Doch, auch wir haben Probleme mit. Auch ich habe Probleme mit. Wir sind sexuelle Wesen und Gott hat uns mit dieser Gabe geschaffen. Und dieses Sehnen nach einem Partner, nach Sexualität, ist etwas Angeborenes und ist ein Zeichen der Normalität. Wenn wir das nicht haben, dann sind wir irgendwo krank, dann fehlt uns etwas. Und auch die Leute, die sagen, ich bleibe immer Single, Gott hat mich zum Single-Sein berufen, die werden auf dem Gebiet Probleme haben. Wir werden immer in dieser Spannung leben, weil die Sexualität eben für die Ehe vorgesehen ist. Wir leben in dieser Spannung. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir unsere Sehnsüchte wahrnehmen, dass ich weiß, was bräuchte ich jetzt, dass wir uns aber auch Strategien überlegen, wie kann ich leben mit diesen unerfüllten Wünschen. Und da kann in uns auch eine ganz große Energie freigesetzt werden. das, was ich in der Ehe reinbuttern würde, dass ich einfach kreativ werde und überlege, was kann ich jetzt dafür für Gott tun, dass ich mich mit anderen Leuten beschäftige, dass ich mich in sie investiere, dass ich einfach auch sonst schöpferisch tätig werde. Das sind ganz, ganz große Möglichkeiten, die ich tun kann. Dass ich mir aber auch überlege, wo gibt's da Gefahrenzonen? Wo kann ich Situationen meiden, die mir jetzt einfach nicht gut tun? Dass ich bestimmte Filme einfach nicht anschaue oder ausschalte. Bestimmte Bücher nicht lese. Wir können uns nicht immer allem entziehen. Unsere Gesellschaft ist so sexualisiert, da wird so vieles gezeigt, Plakaten oder sonst wo. Aber dass, wo es möglich ist, ich meine Augen verschließe, weggehe und diese Situationen meide. Und dann denke ich, ist eine ganz große Hilfe, dass wir mit unserem Sehnen immer wieder zu Gott kommen und es auch vor ihm ins Gebet bringen. Und sagen, Herr, du siehst jetzt meine Wünsche, meine Sehnsüchte, ich möchte es einfach vor dich bringen. Ich hätte gerne einen Partner, du kannst mir die richtige Person schenken. Und ich möchte euch einfach ermutigen, auch zu warten auf den richtigen Partner. Nicht in Torschlusspanik schnell jemand zu suchen. Das sind schon viele, haben schon Schiffbruch erlitten. Einfach weil sie dann ganz schnell ihre Sehnsüchte stillen wollten und an den falschen Partner geraten sind. Single sein, eine ganz besondere Chance. Ich bin frei und ungebunden. Und ich glaube, es gibt ganz viele Singles, die einen Kurzeinsatz machen, die ihn gerade deshalb machen, weil sie Single sind. Mir sind schon viele Familien begegnet, die hatten 1, 2, 3, 4 Kinder und gesagt, wir würden ja so gerne einen Einsatz machen, aber mit den Kindern, da geht es einfach nicht mehr. Deswegen nutzt die Chance, solange ihr Single seid. Ihr könnt die Welt bereisen. Wir sind nicht verantwortlich für einen Partner. Wir müssen nicht für Kinder mitdenken, sondern können das einfach ganz flexibel machen. Ich war in meiner Anfangszeit in Benin. Wir hatten eine kleine Weihnachtsfeier. Und da kam eine Mitmissionarin auf mich zu und sagte, du, in 2 Wochen, da mache ich einen Einsatz im Dorf. Da ist eine Mädchenschule, da unterrichte ich. Hättest du nicht Lust, da mitzukommen? Ich habe mit meinem Chef gesprochen, gesagt, da ist eine Möglichkeit, dürfte ich damit hin, um 3 Wochen dort mitzuleben. Ich sagte, okay, kein Problem, bist eh in deiner Orientierungsphase, wo du verschiedene Arbeiten kennenlernen kannst, pack deine Koffer. Ich konnte es einfach machen und habe dort in dem Buschdorf mitgelebt. Später war ich in der Alphabetisierungsarbeit mit drin. Wir waren in verschiedenen Dörfern, haben Lese- und Schreibklassen abgehalten. Und ganz oft kamen die Leute und sagen, hey, könnt ihr noch einen Besuch mit uns machen? Die wären auch offen fürs Evangelium, da könntet ihr was weiter sagen. Dort hat uns eine Familie zum Essen eingeladen. Und ich konnte flexibel reagieren, diese Einladungen annehmen. Ich hatte keine Kinder zu Hause sitzen, die punkt 6 ihr Abendbrot wollten, weil sie sonst quengelig sind. Ich war nicht verantwortlich für Kinder, die auch mal krank sind, sondern konnte das einfach flexibel machen. Ganzer Einsatz für Gott. Unheimlich viele Chancen als Single. Und dann habe ich gemerkt, ich konnte mich in meiner eigenen Persönlichkeit weiterentwickeln. Mir wurde vieles bewusst, wie ich eigentlich ticke. Ich reagiere, welche Stärken und Schwächen ich habe und konnte daran arbeiten. So habe ich zum Beispiel gemerkt, ich neige manchmal so zum Perfektionismus. Ich dachte, da lernst du jetzt eine Sprache und ich kann meinen Mund erst aufmachen, wenn da ein grammatikalisch richtiger Satz rüberkommt. In der Sola-Sprache, die ich gelernt habe, war das nie möglich. Ja, die drücken sich ganz anders aus. Abstrakte Dinge, die werden ganz praktisch ausgedrückt. Zum Beispiel, ich vertraue jemand, da sage ich, ich beende meinen Magen mit der Person. Also ich glaube an Jesus oder ich vertraue Jesus, ich beende meinen Magen mit Jesus. Sollte so viel wie heißen wie, da ist nichts mehr drin, was mich irgendwie stört oder was irgendwie unsere Beziehung kaputt machen könnte. Aber so eine Sprache perfekt zu sprechen, geht nie. Und da habe ich gemerkt, hey, wenn ich mich jetzt zurückziehe, wenn ich meinen Mund nicht aufmache, dann signalisiert es den Leuten, die hat kein Interesse an uns, die mag uns nicht. Und ich wollte aber nur einen perfekten Satz bringen. Und so konnte ich arbeiten, konnte langsam daran weitermachen. Sie merkt, hey, es muss nicht perfekt sein, mach deinen Mund auf, auch wenn es nicht so gut ist. Und Leute, das ist die allerbeste Vorbereitung für jede Ehe. Wenn ihr euch selber kennenlernt als Single, wie ticke ich eigentlich? Wo sind meine Schwächen? Was brauche ich? Und nur dann kann auch hinterher eine Ehe gelingen. Oder ihr lebt oft in einer Gruppe vielleicht zusammen. Als Single kann man meistens nicht allein in einer Wohnung wohnen. Ihr lebt da als ganzes Team. Das ist der beste Kurs in Konfliktmanagement. Man lebt mit anderen Kulturen zusammen, mit Amerikanern, vielleicht Koreanern und merkt plötzlich, hey, die denken ganz anders. Wie kommen wir jetzt miteinander zurecht? Wie lösen wir Konflikte? Wie können wir im Team am besten zusammenarbeiten? Die beste Vorbereitung für jede Ehe. Also von daher ganz, ganz tolle Möglichkeiten. Ich habe auch gemerkt, als Single, man ist unheimlich offen auch für neue Freundschaften. Ich kann ganz schnell auf Leute zugehen. Oder die kommen einfach. Die haben nicht den Eindruck, dass sie da schon in so eine fertige Familie reinkommen, wo sie vielleicht auch mal störend sind, weil die Kinder jetzt gerade ins Bett gebracht werden müssen. Es geht ganz toll. Als Single hat man meistens bei den meisten Missionsgesellschaften auch die Möglichkeit, am Anfang so in einer Familie mitzuleben. Da seid ihr einfach mal für 6, 8 Wochen in einer einheimischen Familie. Ihr lest nicht nur in Büchern oder hört von anderen Missionaren, wie die Asiaten, die Japaner oder die Leute aus Malawi oder sonst wie ticken, wie die was machen, sondern ihr erlebt es ganz praktisch in der Familie mit. Eine ganz tolle Möglichkeit für Singles. Für Familien geht es meistens nicht. Die können nicht einfach in einer anderen Familie mitleben. Aber Singles können das hautnah miterleben. Ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten. Ich möchte zum Schluss einfach nochmal betonen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass ich meinen Stand für heute akzeptiere. Dass ich nicht immer wie so eine Kuh über den Zaun schaue und denke, oh, das Gras auf der anderen Seite ist viel grüner. Mit der Ehe wäre alles viel, viel besser. Fragt mal Ehepaare. Da sagen ganz viele von denen, oh, ihr Singles, ihr habt's doch gut. Von daher, akzeptiert den Stand, in dem ihr momentan seid und sagt, Herr, danke für die genialen Möglichkeiten, die du mir jetzt gibst. Und dann dürfen wir Gott vertrauen, dass er einen absolut guten und perfekten Plan für unser Leben hat. Schaut mal in der Konkordanz nach. Da kommt ganz oft der Begriff vor, Gott ist vollkommen. Gottes Werke sind vollkommen. Traue ich Gott zu, dass er auch einen perfekten Plan, einen vollkommenen Plan für mein Leben hat? Dass er mir den Partner zum richtigen Zeitpunkt schenken wird? Dass er mich kennt und weiß, was im Augenblick gut für mich ist? Bei Jesus verpasse ich nichts, auch nicht als Single. Und dann können wir auf andere Menschen zugehen, können für andere zum Segen werden. Und dann können wir auch anfangen, das Leben zu feiern. Was ganz Geniales, was Tolles draus machen. Ich habe oft gestaunt über die Kreativität von manchen Singles, die einfach spontan irgendein Social organisiert haben, eine Zusammenkunft. Hey, jetzt machen wir das, eine Videonacht oder jetzt essen wir zusammen, einen Spieleabend. Und es war einfach ganz toll. Und manche Familien haben das auch genossen. Ich habe das auch genossen, eine Zweierschaft zu haben, eine Kollegin zu haben, mit der ich gebetet habe, wo wir uns gegenseitig Dinge bekennen konnten und wo wir auch geistlich gewachsen sind. Es kommt immer darauf an, was ich aus meinem Leben mache. ich mich um mich selber drehe, mich selbst bemitleide oder ob ich dankbar bin. Ich möchte mit einem Satz schließen, da heißt es: Geduld und Humor sind zwei Kamele, mit denen du durch jede Wüste kommst. Also wenn ihr das Single-Sein als eine Wüste, als was Schreckliches empfindet, dann mit Geduld und mit Humor kommt ihr durch jede Wüste. Ich wünsche euch einfach Gottes Segen und freut euch einfach, dass er euch vollkommen perfekt gemacht hat und dass er auch einen perfekten Plan für euch hat.